You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Episode 245 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Wenn es läuft, dann läuft es. Zweiter Auswärtssieg in Folge. Wieder Minimum 5 Tore geschossen und kein Tor kassiert. Das 5:0 in Burnley sorgt dafür, dass Arsenal weiter dick im Titelrennen ist. Und wir eine Episode haben mit jeder Menge guter Neuigkeiten und Entwicklungen. Wir blicken zurück auf das vergangene Premier League Wochenende. Und die Bühne wird wieder europäisch. Mittwochabend Champions League Achtelfinale Hinspiel beim FC Porto. Auch da blicken wir in dieser Episode drauf. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix. In Münster sitzt Christian. Hello. Ja,
hallihallo.
Die Laune muss gut sein, Arsenal bezogen.
Ja, ist sie grundsätzlich Arsenal bezogen auf jeden Fall sowieso. Zwei Auswärtssiege mit Minimum 5 Toren. Erstmal in der Vereinsgeschichte, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich glaube, da gibt's nichts zu meckern.
Die Stimmung der Season-Ticket-Holder hat sich heute allerdings natürlich ein wenig, ich sage jetzt mal, verdüstert wäre übertrieben, aber verschlechtert, weil Arsenal Preisanstieg angekündigt hat für die Jahreskarten zur nächsten Saison. Gab ja auch hin und oder Kritik von einigen Fanverbänden jetzt schon, die halt gefordert haben, dass es keinen Anstieg der Preise gibt. Zeigt ein wenig, dass Arsenal so oder so ein wenig an den Preisen auch drehen muss, um, ja, man muss, glaube ich, so ganz schlicht sagen, auch konkurrenzfähig zu bleiben mit den anderen Konkurrenten um den Titel. Und ich glaube auch, dass wir, um den nächsten Schritt zu gehen, Einnahmen generieren müssen. Ich sehe das weniger bei Spielerverkäufen momentan, muss ich ganz klar sagen. Gibt da so 1, 2, 3 Kandidaten im Sommer vielleicht, aber auch aus anderen Kassen müssen Einnahmen her und aus meiner Sicht kein schöner Schritt. Aber wenn man es irgendwie damit verknüpfen kann, dass man sagt, sportliche Entwicklung muss vorangehen, Investitionen in den Kader, gegebenenfalls ja auch etwas mehr Spiele im Season-Ticket enthalten, ist es, glaube ich, jetzt eine Kröte, die man schlucken muss. Erfolg ist teuer.
Es ist natürlich immer wirklich, wie du schon sagst, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man natürlich auch Spieler entsprechenden Kalibers sehen, möchte im Rahmen der Premier League und auch international konkurrenzfähig bleiben. Aber natürlich auch das Spiel nicht noch weiter entfernen. Ich sage jetzt mal vom Volk, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber vom zahlenden Fan. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die in allen Bereichen des Fußballs, nicht nur in der Premier League, natürlich irgendwo hin fortschreitet und Ticketpreise auch entsprechend ansteigen. Bei einem Preislevel, was die Premier League ja so oder so schon erreicht hat, ist es natürlich dann immer noch zusätzlich was drauf, was das Ganze halt immer noch ein bisschen schmerzhafter auch für den Einzelnen macht. Das muss man einfach so sehen. Und der Zugang zu den Spielen wird sich dadurch auf Sicht halt auch verändern. Das ist, glaube ich, keine Frage, beziehungsweise man muss sich finanziell immer mehr querlegen, damit das Ganze halt irgendwo dann auch für den Einzelnen funktioniert. Ich denke, die Fanverbände machen da halt wirklich eine unfassbar gute Lobbyarbeit. Nichtsdestotrotz muss man den Verein in gewisser Weise natürlich auch argumentativ hören, indem man halt eben genau diese Punkte vor Augen hat. Das heißt, konkurrenzfähig zu bleiben, Möglichkeiten der Investitionen weiter halt zu verbessern und ähnliches. Und das kann man auf vielen Ebenen machen und ich denke, auf vielen Ebenen wird da auch bei Arsenal oder auch bei den anderen Premier League Vereinen im Ganzen halt auch geschraubt, sei es jetzt beispielsweise auch die Namensrechte für das Trainingsgelände von Arsenal, die wir ja vor ein paar Wochen schon in der Vergabe hatten. Das sind Einnahmequellen, aber natürlich originäre Einnahmequellen und immer wieder kehrende Einnahmequellen an jedem Wochenende sind natürlich entsprechende Ticketpreise. Und da kann man natürlich auf einen Schlag eine Menge dazu gewinnen oder zu bekommen, was man dann auch entsprechend hoffentlich in den nicht nur in den Verein, sondern auch entsprechend in den Kader gut investieren kann.
Ja, und die verschiedenen Einnahmequellen sind natürlich endlich, ne? Also du hast einfach in dem Sinne jetzt nicht die Brocken, die du einfach beliebig weit erweitern kannst, ne? Du hast TV-Gelder, du hast das Sponsoring, du hast sozusagen Matchday-Revenue mit den Ticketpreisen. Klar, dann kannst du hier und da nochmal so ein paar Sachen machen. Trainingsgelände ist das eine Stichwort. Das war es dann aber ja auch so ein bisschen nach und nach. Und wenn du dann halt konkurrenzfähig werden möchtest oder bleiben möchtest in Zukunft, kannst du ja eigentlich nur an den, wie du richtig gesagt hast, zwei, drei relevanten Einnahmengrößen moderat nach und nach erhöhen. Aber es ist natürlich klar, dass du damit, ja, ich will nicht sagen, Leute ausschließt, aber du natürlich dafür sorgst, dass mehr Leute oder dass gewisse Leute sich sozusagen das nicht mehr leisten können. Wenn man dann noch sieht, dass ja auch irgendwie die Pay-TV-Preise in UK doch steigen sollen bei Sky. Ja, glaube ich schon, dass sozusagen es für den Fan an sich schwieriger werden wird. Aus rein jetzt ökonomischer Sicht gesehen, Kosten-Nutzen, kann man Arsenal natürlich aus meiner Sicht total verstehen. Die haben das durchkalkuliert. Die sehen das Interesse für die Tickets. Die sehen die Wartelisten. Die sehen die Nachfrage nach den Tickets. Dann wird man bei einem Preisanstieg von was ungefähr zwischen 5 und 7%, wird man das schon irgendwie durchkalkuliert haben, dass das Stadion weiterhin voll bleibt. Und du machst natürlich durch den Erfolg der Mannschaft das ganze Paket an sich natürlich auch attraktiver. Ja, aber wird interessant zu sehen sein. Also es würde ja nochmal einen Anstieg auf alle Fälle der Einnahmen bedeuten, wie man damit gegebenenfalls auch umgeht und wie man das dann letztendlich auch begründet. Einfach nur damit, dass sozusagen Kosten überall steigen, kann aus meiner Sicht dann jetzt sozusagen nicht das Kriterium sein, sondern wenn man sagt, okay, gut, wir brauchen das Geld, um zu investieren in den Kader, um sportlich erfolgreich zu bleiben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, okay, gut, dann investiert in den 85 Millionen Euro Stürmer im Sommer und verkauft Eddie. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber so wäre zumindest mal einmal diese Thematik, wenn man hat ja oftmals dieses, wenn es so eine hohe Summe im Transfer ist, dann gibt es ja immer diese netten Tweets, wo das dann heißt, ja, jeder gibt einfach einen Pfund oder einen Euro und dann legen wir alle zusammen, ne? Indirekt kann man ja so zusammenlegen, ne? Wenn man es überspitzt halt sehen will, wie gesagt, ist nicht immer ein sehr beliebtes Thema, aber unterm Strich gesehen, vielleicht einfach ein notwendiger Schritt, den Arsenal gehen muss, um weiter konkurrenzfähig zu sein auf dem Weg, auf dem man sich gerade begeben hat.
Klar, und wir schon aber die teuersten Tickets auch schon haben. Ja, wird interessant zu sehen sein, wie man das letztendlich dann begründet und auch wie da überhaupt der weitere Diskussionsprozess sein wird. Fernab dieses Themas, zurück zum Sportlichen, letzter Premier League-Spieltag am Wochenende. Wir waren ja so ein bisschen im Sandwich zwischen Liverpool und Manchester City. Liverpool mit einem ja relativ ungefährdeten Auswärtssieg in Brentford mittags. Wir dann im Nachmittagsspiel, City dann gegen Chelsea. Und ja, ich sag mal so, wir haben Punkte gut gemacht auf Man City, wir haben Punkte gut gemacht auf die Spurs. Fand ich fast noch relevanter aus meiner Sicht, dass der Abstand zu Platz 4 größer wird. Weil wir selbst am Nachmittag 5-0 in Burnley gewonnen haben. Mal ganz kurz meine Talking Points. Ich wird zunehmend langweilig so ein bisschen, weil ja, man den Eindruck hat, dass sich irgendwie Leistungen zunehmend auch wiederholen und doppeln. Ich habe mal drei rausgesucht, die ich relevant fand für das 5-0 in Burnley. Das eine ist Formhoch von Bukayo Saka, 7 Assists, 12 Tore. einfach sehr, sehr stark, auch wenn wir irgendwie immer der Meinung sind, ja, er bräuchte vielleicht mal eine Pause oder er spielt jetzt irgendwie nicht so seine Top-Saison, aber die Zahlen sprechen definitiv eine andere Sprache. Hat jetzt in 4 Premier League-Spielen in Folge getroffen, zum ersten Mal in seiner Karriere diese Bilanz und jetzt 7 Tore in den letzten 6 Ligaspielen. Also auf alle Fälle stellvertretend für den Formanstieg, den die Mannschaft insgesamt hat, kann man, glaube ich, Saka definitiv rausnehmen. Zweiter Talking Point, den ich fand, Dominanz. Wiederum in einem Auswärtsspiel sehr dominant aufgetreten in den ersten 10, 15 Minuten. Das dann auch in ein Tor gemünzt, dann kontrolliert, aber zum richtigen Zeitpunkt dann auch die weiteren Tore gemacht, ohne, ich sage jetzt mal, sich völlig zu verausgaben. Also Dominanz gepaart mit Kontrolle des Spiels, ohne aber auch nur ansatzweise den Gegner gefährlich vors Tor kommen zu lassen. Fand ich sehr, sehr gut, dass man da auch jetzt nach der wirklich guten Leistung bei West Ham, auch gegen Burnley, was ja grundsätzlich immer ein undankbarer Gegner ist und so eine Ansetzung halt Dritter gegen 19. ist, kannst du ja per se eigentlich nur verlieren. Erstmal, dass man das dann so konzentriert angegangen ist, fand ich sehr, sehr gut. Und dritter Punkt, der, glaube ich, zunehmend relevant wird, ist Eingespieltheit. Auch so ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund der Verletzung von Zinchenko, von Ressus, haben wir jetzt eigentlich dadurch, dass wir, ich sage jetzt mal, die Doppelbelastung mit der Champions League noch nicht hatten, in den letzten 5, 6 Spielen doch eine relativ eingespielte Mannschaft gehabt, die, das hatten wir letzte Episode auch besprochen, offensiv viel rotiert. Trossard mal auf der 9, Havertz mal auf der 9, Martinelli mal auf der 9, Havertz mal links, mal zentral, Ødegaard in einer sehr eher tieferen Rolle, Rice teilweise einen Ticken vorgerückt, White fast schon mit der Zinchenko-Variante quasi von rechts eingerückt ins Mittelfeld. Da sieht man jetzt schon, dass einfach die Abläufe sitzen, dass auch jeder weiß, okay, gut, den Laufweg geht der Mitspieler. Und das macht es dann natürlich in dem Sinne einfach. Das zeigt sich auch an der Statistik jetzt von dem Burnley-Spiel definitiv. Wir hatten aus meiner Sicht wenig Fehlpässe. Wir hatten, wenn ich es jetzt nochmal nachgucke, eine Passgenauigkeit oder angekommene Pässe 87%, also ein extremst hoher Wert. Klar, Burnley hat jetzt auch in dem Sinne nicht sonderlich viel dazu beigetragen, dass es vielleicht anders sein könnte. Aber du musst natürlich dann auch, gerade wenn du deinem gegnerischen Dritte bist, die Pässe erstmal aneinanderbringen. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht, weil die ja, Laufwege einstudiert sind und jeder auch weiß, was sozusagen der andere antizipiert. Dann kommen halt auch die Tore entsprechend zustande, die ja zum Großteil dann doch auch wieder rausgespielt waren und immer da dann halt auch jemand stand, wo der Ball halt hingegangen ist. Das ist jetzt mal so als die 3 Punkte, die jetzt irgendwie nicht sonderlich neu sind, die mir aber dann beim Schauen am Samstag doch nochmal aufgefallen waren. Es wirkt einfach sehr stimmig einfach alles. Also gerade jetzt auch gegen diese tiefstehenden Gegner hat man halt nicht mehr so dieses quasi handballmäßig um den Strafraum herumspielen, sondern wir schaffen es einfach wirklich tiefe Pässe zu spielen, Abwehrblöcke aufzuknacken und ja auch mit wenig Tor oder mit wenig Chancen halt auch die Tore zu erzielen. Und wir haben immer häufig drüber gesprochen, wie wichtig es ist, früh auswärts in Führung zu gehen, wenn du natürlich nach 3 Minuten mit dem ersten Angriff das Tor machst. Ja, wie heißt es so schön? Set the tone für den Nachmittag dann. Ja, das so, glaube ich, als die drei Punkte, die mir wichtig waren oder aufgefallen sind. Wie siehst du es?
Ja, der Saka-Punkt wäre für mich ein offensichtlicher gewesen. Den hatte ich eigentlich auch auf der Liste, aber habe mich dann doch entschieden, ihn nicht mit aufzunehmen. Also ich habe als 3 Punkte dann einmal mit der Überschrift Timing, das klang gerade bei dir auch schon so ein bisschen an, für mich unfassbar wichtig in der Partie, das Timing der Tore, also zum einen natürlich die frühe Führung, die immer sehr, sehr wichtig ist, insbesondere in solchen Auswärtspartien mit einem Gegner von dieser Spielweise, weil je länger du gegen so einen Block spielst, umso schwerer wird's bekanntlich. Aber fast noch wichtiger fand ich halt Tore 2 und 3, genau vor der Halbzeit, genau nach der Halbzeit, um sämtliches Momentum in jeglicher Art und Weise sofort zu killen. Das ist für mich ein super wichtiger Punkt im Endeffekt in dieser Partie, wie man sie auch, glaube ich, auch entschieden hat. Dann habe ich es mal so grob plakativ gesagt, nicht aufsteckender Havertz mit der Chance, die er eigentlich hätte machen müssen, die Trossard dann gemacht hat, ja, hat er trotzdem halt quasi durchgezogen und dann sich dann am Ende mit dem 5-0 auch noch wirklich sehenswert mit auch noch einem super Laufweg eigentlich zu dem Zeitpunkt der Partie belohnt. Weil wir ähnliche Situationen ja auch schon hatten, gegen Liverpool war es, ne? Vor dem 1-0, wenn ich mich richtig erinnere, wo auch er dann durch war und es eigentlich hätte machen müssen. Also das fand ich gut. Zeigt halt auch, dass er definitiv angekommen ist in der Mannschaft, dass er seine Form wiedergefunden hat und wieder ein entsprechend sehr wertvoller Teil der Mannschaft geworden ist, auch in dem Bereich des offensiven Beitrages.
Ähnlich wie Trossard, eigentlich stellvertretend die beiden.
Absolut. Trossard wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung. Das hatten wir, den Talking Ball hatten wir ja in der letzten Ausgabe schon. Auch wieder ein unfassbares Finish von ihm, muss man sagen. Klasse. Seine Schusstechnik und präzise Abschlüsse, einfach ein Traum. Und als drittes hatte ich halt tatsächlich gesagt, Wacher Raja. Es gab diese eine Situation, ich weiß gar nicht, da stand es, glaube ich, noch 1-0 oder nur 1-0, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo aus spitzen Winkeln aus dem Strafraum ein Abschluss von Burnley kam. Eigentlich einer der einzigen Abschlüsse der ganzen Partie, wenn ich es so richtig gesehen habe, die er dann wirklich mit einem fast guten Reflex halt abwehrt. Die Chance halt dadurch sicher zunichte macht. Und das sind Situationen für mich, die in so einer Partie halt auch von erheblicher Bedeutung sein können, wenn dann eine Heimmannschaft in der Partie eben schnell wieder zurückkommt und dass das Ganze trotz einer totalen Unterlegenheit vielleicht auf ein Remis stellt zur Halbzeit, ist das immer eine relativ schlechte Sache. Und Raya hat das gut gemacht, er hatte relativ wenig zu tun und hat aber trotzdem an der Stelle super gut reagiert. Und das sind halt Qualitäten, die auch entsprechend gute Torhüter ausmachen. Und man muss sagen, er hat sich natürlich in den letzten Wochen da auch zwar nicht so oft beweisen müssen, aber war halt immer in den meisten Situationen wirklich da, wenn es halt sein musste. Und das war eigentlich ein Beispiel dafür, wie das dann aussehen kann.
Ich glaube, wenn überhaupt, hatten wir in dem Spiel eine Phase so zwischen der 25. und 35., wo ich will nicht sagen, dass wir da irgendwie den Fuß vom Gas genommen haben, aber wo wir Burnley ein bisschen auch versucht haben zu locken, und da hatten die ein, zwei Aktionen überwiegend über die rechte Seite. Da stand Saka ein, zwei, meine ich, gut, und auch White bei der Aktion, die du angesprochen hattest, wo Raya dann hält, fand ich ein bisschen zu zaghaft, auch im Zweikampfverhalten. Aber es war sozusagen die einzige Aktion, glaube ich, auch. Und klar, ich meine, ich glaube, was man auf alle Fälle nochmal herausstellen muss, ist auch, dass wir eigentlich Burnley mehr oder weniger zu diesem einen Torschuss nur reduziert haben. Und wir, ich glaube, es gab ein paar Ecken für Burnley auch, aber nichts, was jetzt in irgendeiner Form gefährlich wurde. Und das fand ich halt schon stark, gerade auch, wenn man weiß halt, dass in der Regel ja Burnley dann auch über Standards kommt, wenn es aus dem Spiel nicht läuft. Da haben wir das, glaube ich, wirklich gut hingekriegt, dass wir zum einen halt überhaupt wenig Standards erstmal zugelassen haben, kaum Freistöße kassiert. Also das ist definitiv auch dann sozusagen die Entwicklung der letzten Wochen gewesen, dass wir zum einen halt wirklich erstmal unsere Stärken durchbringen, aber quasi auch die Stärken des Gegners einfach eliminieren. Das hat man schon gegen West Ham gesehen. In gewisser Weise hat es auch gegen Liverpool funktioniert, weil wir da einfach es geschafft haben, dass Liverpool wenig gefährliche Konter gefahren hat. Und jetzt gegen Burnley, ja, mit Ausnahme der einen Aktion, die wir angesprochen haben, wo Raya wirklich aufmerksam ist, haben wir in dem Sinne nicht zugelassen. Bei den Ecken ist nichts Gefährliches passiert. Ja, so kannst du dann natürlich auch Auswärtsspiele gestalten. Und es macht dann in dem Sinne natürlich auch, ja, es ist, glaube ich, ein Verdienst für die Mannschaft, dass sie dann halt auch nicht sich mit dem 2-0 zufrieden gibt, sondern dann halt auch am Ende das dann 5-0 macht. Und wenn man sich dann anguckt, sind derzeit irgendwie bei 16:0 Toren plus 16 in den letzten drei Spielen. Das ist natürlich auch im Hinblick auf die Tordifferenz wirklich gut. Und klar ist das aber auch in dem Sinne nichts gewonnen. Also jeder hat erwartet, dass wir diese Spiele gewinnen. Wir haben über das Programm ja auch gesprochen, dass das in dem Sinne ganz dankbar ist. Und ich glaube, aus meiner Sicht Newcastle jetzt Samstagabend, gerade dann auch nach dem Mittwochabend in der Champions League, wird dann wieder eine ganz andere Hausnummer.
Ja, schlicht und ergreifend, weil Newcastle halt von der individuellen Qualität natürlich viel besser ist. Und
aber halt auch nicht in Form, ne, muss man auch ganz klar sagen.
Auch nicht in Form ist, natürlich nicht, aber unter der Woche natürlich auch keinen internationalen Wettbewerb haben und somit dann halt ein bisschen auch entsprechend sich schonen können. Aber andererseits, wenn du in so einem Flow bist, wie Arsenal jetzt gerade, und das vielleicht auch in der Champions League in gewisser Weise halt fortführen kannst, ist das ja oftmals auch so eine Sache, die dich am Laufen hält. Ne? Wir haben das mal vor ein paar Episoden jetzt schon diskutiert bezüglich dieser Thematik, wenn City gegen Ende der Hinserie in die zweite Saisonhälfte startet und dann diesen Fluss kommt der letzten Jahre, ist das ja so ein gleicher Effekt. Und vieles, wenn man das halt dann dazu liest oder hört, was halt Mannschaften im Rahmen der Nachbetrachtung einer erfolgreichen Saison dann dazu sagen, dann fällt oftmals halt eine solche Thematik, die dahingehend dann das beschreibt, dass man in so einer Gewinner-, einer Sieger-Mentalität oder Form halt sich befunden hat, in der man halt immer weiter und immer nach dem nächsten Sieg halt gestrebt hat. Und das kann dann auch in so eine Entwicklung gehen, wenn es natürlich super läuft. Das wäre alles das, was wir uns wünschen würden. Aber nichtsdestotrotz, Newcastle, absolut, gebe ich dir recht, ein völlig anderes Spiel mit völlig anderen Voraussetzungen und Parametern, als es jetzt gegen Burnley war.
Genau, weil ich meine, Burnley und West Ham sind auch, ich sage jetzt mal, mit Formschwäche in diese Partien gegangen. Ähnlich wie Newcastle auch. Wir haben noch kurz auf das nächste Wochenende dann vorausblicken, natürlich auch wieder so ein bisschen das Spiel aus der Hinserie als Motivator. Und ich glaube auch einfach, dass wir waren damals schon besser in dem Spiel. Und ich glaube, wir wissen ganz gut, wie man gegen Newcastle spielt. Von daher, da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Idealerweise geht es dann natürlich dann mit einem Sieg in der Champions League dann halt auch rein in so ein Premier League Wochenende oder zumindest mit einer guten Ausgangslage. Stichwort Momentum, Stichwort gute Form beibehalten. Das wäre, glaube ich, schon ganz wichtig. Womit wir eigentlich so ein bisschen beim Mittwochabend sind. Ich glaube, es kann in dem Sinne das Spiel nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen, weil wir, glaube ich, sehr, sehr gut in Form sind. Das macht sehr viel mit einer Mannschaft. Ich glaube, es ist für so ein Spiel auf europäischer Ebene wirklich gut als Voraussetzung. Andererseits besteht bei sowas natürlich immer dann die Gefahr, dass du denkst, es geht irgendwie von alleine und Porto ist jetzt vielleicht nicht der große Name. Portugiesische Liga, naja, außer Sporting und Benfica und vielleicht Prager oder so, ist da ja eigentlich auch nichts, was jetzt in irgendeiner Form international mal was gerissen hat. Die Gefahr besteht ja natürlich schon, dass du so einen Gegner vermeintlich unterschätzt. Darf aber einfach nicht passieren, weil ich glaube, du kannst sozusagen, ich sage jetzt mal, das Porto aus der portugiesischen Liga mit dem Porto in der Champions League in dem Sinne nicht vergleichen. Ich meine, wir sind Zweiter in der Gruppe geworden hinter Barcelona. Da würde ich jetzt erstmal sagen, ja, gut, werden wahrscheinlich die meisten Mannschaften, waren dann ja sogar punktgleich, haben 4 Siege, 2 Niederlagen gehabt in der Gruppenphase, würde ich jetzt halt sagen, okay, da steht offensichtlich jemand verdient im Achtelfinale und das heißt dann für uns auch, okay, gut, der Gegner ist maximal ernst zu nehmen, selbst wenn die jetzt halt gerade vielleicht in der portugiesischen Liga irgendwie nicht den besten Lauf haben.
Ja, haben sie sicherlich nicht. Stand jetzt 7 Punkte hinter Tabellenführer Benfica, die punktgleich, wenn es so beim aktuellen Stand bleibt, mit Sporting auf 1 und 2 stehen. Ich denke, das ist schon in der portugiesischen Liga bei der ja, Enge, der Qualitätsenge oben schon ein Brett, was du wahrscheinlich nicht mehr biegst bis zum Ende der Saison. Heißt aber nicht, dass sie in der Champions League sicherlich bisher keine gute Partie oder kein gutes Bild abgegeben haben. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Und Mannschaften.
Und heimstark auch. Also heimstarke Mannschaft. Ich glaube, genau, eine Mannschaft, also, die Auswärtsprobleme hat, aber heimstark auf alle Fälle.
Also von daher ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass wir erst dort antreten. Aber allgemein sind Mannschaften aus der portugiesischen Liga im Rahmen der Champions League immer hoch anzusehen. Also ich finde, sie verkaufen sich dann trotz des ja im Verhältnis niedrigeren Niveaus des Ligabetriebs jetzt auf die Breite gesehen immer sehr gut, weil sie immer sehr viele gute, auch junge Spieler produzieren, die dann oftmals eben im Rahmen der Champions League sich halt den großen europäischen Vereinen und Ligen halt extrem anbieten. Und ich meine, wir haben mit Fabio Vieira selbst einen Spieler, den wir auf diese Weise, ich sag mal, entdeckt haben, dass er sich auf der Bühne präsentieren konnte im Rahmen der Champions League Teilnahme seines Vereins. Und das sind, glaube ich, immer alles so Parameter, die eben gerade nicht dazu führen, dass man sagt, es ist nur ein Verein aus der portugiesischen Liga. Ich glaube, die Gefahr, eher eine Mannschaft zu unterschätzen, wäre, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen würden aus der beispielsweise Ehrendivisie. Dann ist das schon eher so ein Thema. Oder wenn du spielst gegen eine Mannschaft aus der schottischen Liga. Da kommst du eher in diesen Rhythmus rein. Aber ich glaube, die portugiesische Liga ist schon eine Liga, die international halt anerkannt ist, insbesondere im Rahmen der Champions League. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns da am Mittwochabend präsentieren werden, weil ich auch glaube, dass Porto eine Mannschaft ist, die insbesondere in dem Heimspiel keine ja destruktive defensive Leistung zeigen will, sondern schon halt in gewisser Weise mitspielen und auch ja einfach deren eigenen Publikum zeigen will, dass sie auf dem Level in der Champions League mithalten können, um sich halt eben vielleicht auch aufgrund der sich bewussten Heimstärke eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Also von daher eine sehr interessante Ansetzung gegen Porto, die durchaus auch fußballerisch sehr, sehr interessant sein kann.
Ja, ich glaube, eine Partie, die relativ viel darüber aussagt, auch wo wir so ein bisschen stehen auch. Also wenn wir es souverän einfach in dem Sinne konzentriert runterspielen, glaube ich, ist es nochmal ein erneuter Schritt nach vorne, weil man muss jetzt auch sagen, K.O.-Phase Champions League hatten wir sehr lange nicht. Und ich glaube, dass Porto schon von den Kandidaten, die da in der Verlosung waren, ein eher einfacheres Los ist, aber nicht einfach. Und das Ziel muss natürlich sein, dass wir ins Viertelfinale kommen. Und ich sage jetzt mal, seit nach langer Zeit in der Champions League wieder zu sein und dann direkt das Viertelfinale zu erreichen, das würde ich schon definitiv mal als einen Erfolg verbuchen. Aber da musst du dann halt auch erstmal hinkommen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie wir agieren werden, ob wir diese Dominanz der letzten Wochen auch in diese Partie mit reinnehmen. Und ja, Porto halt auch unter Druck setzen können im eigenen Stadion. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass halt Pepe mit 40 in der Innenverteidigung bei denen teilweise noch spielt, ich bitte dich, also ganz ehrlich, das muss dann auch für uns
weil für unsere Sturmreihe und, ja, und die Agilität, ja, muss das halt eine Möglichkeit sein. Ich finde, dieser Punkt, den du sagst, kommt wieder was Neues, wieder ein neuer Schritt nach langen Jahren, wieder Champions League Teilnahme dieses Jahr, dann neben der Gruppenphase, jetzt die K.O.-Phase wieder dort mit dabei zu sein bei den letzten der Verbleibenden in der Champions League. Das ist schon, glaube ich, auch für die Herangehensweise irgendwie so ein bisschen was anderes. Ja, es ist halt ein K.O.-Wettbewerb. Der Ligabetrieb ist halt der Ligabetrieb. Natürlich kann ich halt sagen, eine Niederlage im Ligabetrieb ist irgendwie kann wie ein K.O. sein in der K.O.-Phase aufgrund der Stärke von Liverpool und City, die man als Gegner hat. Aber trotzdem glaube ich, dass man in einem Champions League K.O.-Spiel doch noch ein bisschen anders agieren wird, als vielleicht im Ligabetrieb. Aber das ist auch eine neue Erfahrung, auch für Arteta. Wir hatten zwar im Rahmen der Europa League schon mal eine K.O.-Phase, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her und, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, als es die Champions League.
Ja, wobei wir da teilweise sogar ja lukrativere Gegner hatten, Olympiakos auswärts teilweise, also auch wirklich Mannschaften und Auswärtsspiele, wo man sagt, willst du eigentlich nicht haben. Aber klar, aus meiner Sicht ist das sozusagen dann auch der nächste Schritt in der Entwicklung, den diese Mannschaft dann halt gehen muss. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da irgendwie blind auf Teufel komm raus loslaufen, sondern ich glaube schon, dass über Kontrolle versucht wird, zum Erfolg zu kommen.
Die Spielweise wird sich ja nicht ändern. Also das System oder die Herangehensweise wird die gleiche bleiben. Sie wird vielleicht irgendwie ein bisschen gesteuert oder irgendetwas in der Art, aber ansonsten über den Ballbesitz kommen, über viel Passspielkombination, das wird ja auch da die Hauptmarschroute sein.
Was uns zur Frage oder sozusagen zur Thematik bringt, Aufstellung. Ich glaube, hängt viel davon ab, ob irgendjemand zurückkommt.
Ja,
Die Frage ist, ob man dann halt jemanden gleich wieder direkt reinwirft. Würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, es spielt die gleiche Elf wie am Samstag auch.
Exakt. Ja, Stand jetzt, wo wir noch keine ganz aktuellen News aus der Pressekonferenz haben, spricht eher viel dafür, weil man ja auch noch nicht so wirklich jetzt gehört hat, ist ein Ressus vielleicht schon wieder dabei und Schenko dabei, Tomiyasu, das sind alles diese Fragen.
Ja, da hört man gar nichts, ne? Also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also das wundert mich schon ein bisschen, man sieht ihn auch irgendwie in Trainingsbällen ja nicht, ob er irgendwie eine Pause kriegt, weil man weiß, er hat jetzt ein paar Spiele im Januar gehabt, hohe Belastung, keine Ahnung, aber wenn man halt überlegt, dass er mit Vieira, Partey, Tomiyasu, Zinchenko, Jesus eigentlich fünf Spieler haben, die ja eigentlich so weit von einer Rückkehr in die Mannschaft nicht entfernt sein können, und das potenziell sogar fünf Spieler wären, die du in die Startelf stellen könntest, Ausnahme vielleicht von Fabio Vieira. Glaube ich, ist schon so ein bisschen die Frage, wie geht man vor, auch vor dem Hintergrund, dass halt Samstagabend schon, wir hatten drüber gesprochen, der Abstand jetzt nicht ganz so groß, halt Ligaspiel gegen Newcastle ist. Ich denke aber mal, dass er, glaube ich, dann eher im Hinblick auf das Spiel am Samstagabend vielleicht wieder ein bisschen rotiert und am Mittwoch, vorausgesetzt, dass sich jetzt irgendwie keiner verletzt hat, dass er, glaube ich, mit der eingespielten Mannschaft der letzten zwei Spiele auch belässt. Und wäre natürlich zum Beispiel für jemand wie Kivior dann auch nochmal einen Schritt nach vorne, jetzt für Arsenal Champions League zu spielen.
Ja, der hat ja sehr, sehr gut gemacht, hat die letzten beiden Spiele.
Genau, also hat man ja auch gesagt, muss im Rhythmus sein. Und wir können nur spekulieren. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spiel ist für einen nach Verletzung zurückkehrenden Zinchenko. Aus meiner Sicht ist das eher so ein Spiel für Tomiyasu gefühlt auf der linken Seite.
Ja, gebe ich dir recht, ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wie weit der von einem Startelf-Einsatz entfernt ist. Habe jetzt aber auch keine so großen Bauchschmerzen, wenn Kivior da spielt. Im Idealfall haben wir halt im Mittelfeld genug Dominanz, dass die Abwehr sowieso nicht so massiv gefordert sein wird. Aber klar, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir vorgehen. Ich bin auch gespannt, was sozusagen auf der Bank sitzt, was von der Bank kommen kann, weil ich glaube, auch solche Abende können mal von der Bank entschieden werden oder müssen gegebenenfalls auch mal von der Bank entschieden werden. Und ja, ich meine, mit einem Smith Rowe, der jetzt gegen Burnley ja zumindest wieder auf der Bank saß, hätte man auch eine Option für die Offensive noch, vorausgesetzt jetzt mal, dass von den Spielern, die gefehlt haben, jetzt auch keiner wieder zurückkommt oder dass man da gegebenenfalls einen Einsatz jetzt in einem Hinspiel noch nicht riskieren will. Wir werden es beobachten. Am Mittwochabend, 21 Uhr, ist Anstoß. The Zone überträgt und 21 Uhr ist ein gutes Stichwort auch. Das nehme ich dann auch die Anschlusszeit für den Samstagabend gegen Newcastle, glaube ich. 21 Uhr. Könnte auch 20:45 sein. Gefährliches Halbwissen wieder.
21 Uhr deutsche, 20 Uhr englische Zeit mit mir vor Ort.
Ah ja, stimmt. Da war was. Ja, wie war deine Bilanz zuletzt? Eigentlich ja ganz solide, ne?
Eigentlich ganz gut, ja.
Ja, das reicht ja, das reicht ja. Stimmt. Das stand ja auch. Ja, könnte nicht besser sein, weil von der Ansetzung jetzt zeitlich gesehen für eine Reise rüber.
Ja, Samstagabend andere Lights.
Hat der Spielplangestalter dann doch mal einen, dir ein schönes Ei ins Nest gelegt. Sehr, sehr interessante Woche für Arsenal. Ich glaube, Euphorie ist groß und ja, letzten Spiele waren wirklich gut und gegen Liverpool zu gewinnen war sicherlich wichtig. Aber wie gesagt, wenn wir vorne mitspielen wollen, müssen wir auch gegen Burnley und West Ham gewinnen. Die Art und Weise, wie das dann passiert, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr ermutigend. Aber jetzt zählt's. Also Mittwoch und Samstag sind, glaube ich, auch in der Kombination der beiden Spiele nochmal eine größere Herausforderung. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie wir diese beiden Spiele angehen und ob wir sozusagen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen können und und beide Spiele erfolgreich gestalten können und wie die Mannschaft auch gegebenenfalls dann wieder mit einem Rückschlag umgeht. Den hatten wir nämlich dieses Jahr irgendwie dann in den Spielen ja noch gar nicht. Es gibt also einiges zu beobachten und es gibt auch einiges dann in den nächsten Episoden wieder zu analysieren, würde ich sagen. Haben wir noch was zu besprechen jetzt in Episode 2, 4, 5?
Ich glaube, dem ist nicht so. Es dürfte, wie gesagt, eine interessante Woche werden, da hast du vollkommen recht. Und ich bin gespannt, auch wieder vor Ort zu sein. Ist ja mittlerweile mit dem System der Ticketvergabe etwas schwerer, regelmäßig da zu sein. Also von daher, auch da noch wieder ein paar neue Eindrücke einzusammeln und nächste Woche dann hier berichten zu können. Wird eine spannende Woche.
Genau, und ihr könnt natürlich auch sehen, wie Christian wieder auf Instagram
ja, genau.
Eindrücke vom Spiel schildert, ja. Machen wir mal den Deckel drauf auf Episode 245. Ich glaube, ihr seid einigermaßen gut informiert. Denkt dran, morgen Abend ist Pressekonferenz am Dienstagabend, also da werden sicherlich noch ein paar News bekannt gegeben. Am Dienstagvormittag ist öffentliches Training nochmal in London. Vielleicht kann man da auch schon die ein oder andere Erkenntnis gewinnen und letztendlich muss man dann warten darauf, was Mittwochabend auf dem Aufstellungsbogen erscheint. Ich bin gespannt, würde aber momentan 5 Euro darauf setzen, dass die Elf aus dem Burnley-Spiel auch wieder spielt. Und ich sage mal so, Kai Havertz, Porto, Champions-League-Sieg mit Chelsea damals gegen Man City in dem Stadion, kann er auch nochmal einen Doppelpack machen für Arsenal.
Kann er nochmal dran ansetzen, genau.
Ja, kann er dran ansetzen. Okay, dann machen wir den Deckel drauf hier in Episode 245. Wir freuen uns auf den Mittwochabend. Kommt gerne in die Chatgruppe, diskutiert mit während des Spiels, vor und nach dem Spiel und drücken wir gemeinsam die Daumen, dass wir uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel dann am 12. März, glaube ich, anpeilen und gut gerüstet auch in das Newcastle-Spiel gehen. Eine Menge los. Wir hören uns dann zu Beginn der nächsten Woche in Podcast-Form wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.